Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Wollen Sie bei Ihrer Geldanlage auch auf Umwelt und Nachhaltigkeit achten oder geht es Ihnen einfach um Rendite? Solche Fragen müssen seit Anfang August Bankberaterinnen und Bankberater bei der Anlageberatung stellen. Der Gesetzgeber verlangt es so. Was damit für Umwelt und Nachhaltigkeit gewonnen ist? Antworten auf diese Frage hören Sie gleich im Gespräch mit Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Paris nützt die Seine als Klimaanlage zur Kühlung von größeren Gebäuden und Australien besinnt sich 2 Jahre nach den verheerenden Waldbränden auf den Klimaschutz. Das sind weitere Themen dieser Sendung, die mit dem Verbrauchertipp zu Ende geht. Guter und schlechter Zucker, darum geht es dann. Möchten Sie Ihr Geld eigentlich auch nachhaltig anlegen? Seit Anfang August müssen Bankberaterinnen und Berater solche Fragen stellen und Sie sollten dann auch ein Angebot haben, um die umweltbewusste Kundschaft zu bedienen. Kann ich den Angaben dann auch vertrauen und wie steht es überhaupt um das Angebot in diesem Sektor? Darüber habe ich mit Nils Nauhauser gesprochen. Er kümmert sich bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg um dieses Thema und ich habe ihn zunächst gefragt, ob Bankkaufleute jetzt zu Umweltaktiven werden.
Ja, also die Erwartung würde ich jetzt nicht teilen, dass Sie jetzt zu Umweltaktivisten werden. Nein, es geht bei diesen Bankberatern natürlich um Verkaufsgespräche. Und klar ist, ja, jetzt haben Sie einen weiteren super Verkaufsargument, nämlich Sie müssen jetzt ja quasi nach Nachhaltigkeit fragen. Das verlangt ja der Gesetzgeber. Und dann wird natürlich auch viele VerbraucherInnen, weil niemand sich natürlich offen zu erkennen geben möchte als Umweltsünder, wird man dann auch gerne mit Ja antworten, egal ob man es jetzt möchte oder nicht. Und dann hat natürlich der Berater auch irgendein passendes Produkt bereit, was er dann gegen Provision auch vermitteln möchte.
Dieses Produkt, wird das dann den Umweltschutz und die Nachhaltigkeit im Allgemeinen auch fördern?
Also ich habe da ganz große Zweifel. Also diese Regelung ist ja zwar gut gemeint, aber es gibt eben einen großen Irrtum. Es gibt kein Produktangebot am Markt, das zuverlässig Nachhaltigkeitseigenschaften bewerten kann. Weil diese ganzen Nachhaltigkeitsbewertungen, die in diese Produkte einfließen, das sind meistens Investmentfonds, die beruhen eben auf Selbstauskünften von den Unternehmen und auf nicht überprüfbaren Informationen von Ratingagenturen. Also eine Ratingagentur entscheidet, ist die Aktiengesellschaft nachhaltig oder nicht nachhaltig und kommt dann zu entsprechend unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist ja auch schon wissenschaftlich untersucht. Also sogar ein und dieselben Unternehmen werden von den Ratingagenturen ganz unterschiedlich eingeschätzt in puncto Nachhaltigkeit. Und das liegt eben an dieser wirklich schlechten Datenlage.
Aber ich kann doch als Anleger sagen, okay, dieser Fonds schließt Kinderarbeit aus, dieser Fonds schließt Kohlekraftwerke aus, dieser Atomkraft und dieser alles drei. Das sind doch nachprüfbare Kriterien.
Ah, ganz so einfach ist es da auch nicht. Also viele dieser Fonds arbeiten mit Schwellenwerten. Das heißt also, auf dem Papier sind fossile Energieträger zum Beispiel ausgeschlossen. Aber dann findet man so ein Sternchenhinweis, das kann man natürlich im Nachlesen im Prospekt. Ja, die Unternehmen sind ausgeschlossen und dann heißt es, sofern sie mehr als 10% ihres Umsatzes in dem kontroversen Geschäftsbereich erzielen. Also man hat dann möglicherweise trotzdem quasi Unternehmen drin, die ein bisschen Geld mit, ich sag mal salopp, schmutzigen Industrien verdienen, aber es ist dann quasi nur begrenzt. Also ganz sauber ist das natürlich nicht, das ist ein Problem. Und das zweite ist, auf welcher Wertschöpfungsebene will man das denn vergleichen? Es gab schon mal so ein Problem, wo Siemens, einen Kohlebetreiber, Signaltechnik verkauft hat. Dann kann man sagen, Signaltechnik, wo ist das Problem? Ist doch sauber. Ja, aber wenn es dazu verwendet wird, nachher Kohle aus dem Bergbau rauszuholen, dann gibt es vielleicht doch ein Problem. Hat der ein oder andere Anleger vielleicht damit ein Problem? So, das heißt, bei Zulieferer, von wem kaufen Sie die Produkte ein? Sind die genauso sauber wie das Unternehmen selbst? Wie auch bei der eigenen Kundschaft, an wen verkauft denn das Unternehmen die Produkte? Sind die auch so sauber? Da guckt man gar nicht hin, da macht man die Augen zu, man schaut sich nur dieses Unternehmen selber an. Deswegen sind natürlich diese Aussagen, Ausschluss von Geschäftspraktiken, immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Aber möglicherweise ist das besser als nichts. Wenn man jetzt gar nicht auf solche Kriterien achtet, würde man auf die Fonds und auch auf die Unternehmen überhaupt keinen Druck ausüben.
Ja, das ist leider auch nicht so einfach, denn wie übt man denn wirklich Druck aus? Also indem Sie jetzt beispielsweise Aktien kaufen an der Börse, das tun Sie ja, wenn Sie einen Fonds kaufen, der nachhaltig vorgibt anzulegen, dann wechseln erstmal so die Aktien den Besitzer an der Börse. Da haben Sie Ihr Geld ja gar nicht in das Unternehmen investiert, sondern Sie haben das Lieschen Müller abgekauft, die Aktien. Also das ist keine Anlage in ein Unternehmen, sondern es ist mal ein Börsenhandel. Das ist ein Punkt. Und der zweite ist, es ist ja noch nicht gesagt, dass die Fondsgesellschaft sich tatsächlich auf der Hauptversammlung stark macht dafür, dass sich die Geschäftspolitik des Unternehmens wirklich ändert. Das nennt man Engagement. Ja. Die Möglichkeit gibt es, Aktionäre können ihr Stimmrecht nutzen auf den Hauptversammlungen. Aber ob das tatsächlich gemacht wird und wie das gemacht wird, ist eine andere Frage. Und dann haben wir hinter allem natürlich noch das ganz große Problem der Kapitalmärkte. Die Kapitalmärkte finanzieren einfach alles, was Profit bringt. Und solange es eben rentabel ist, Kohle zu fördern und Öl zu fördern und Rüstungsgüter herzustellen, solange wird das auch gemacht. Und wenn der eine Anleger als Geldquelle ausscheidet, dann gibt es einen anderen, der einspringt. So funktioniert und tickt leider der Kapitalmarkt.
Was erwarten Sie denn von den Bankverkäuferinnen und Verkäufern, wie die mit dem Thema umgehen? Wird von Ihnen fundierter Rat kommen oder eher nicht?
Nein, also die AnlageberaterInnen, die haben ja gar keinen Anreiz, darüber zu sprechen, welche Gefahren gibt es eigentlich beim Greenwashing, wie gut ist die Datenqualität, was sind so die Grenzen der Wirkungsmessung. Also es gibt auch gar keine empirische Evidenz dafür, dass diese Geldanlagen überhaupt eine Wirkung haben auf die Realwirtschaft. Und darüber zu sprechen, gehört meiner Meinung nach dazu, wenn man mit Anlegern bedarfsgerecht Lösungen besprechen will. Aber das ist gar nicht Gegenstand einer solchen Beratung, weil es bei der Beratung regelmäßig um Verkaufsgespräche geht. Da geht es einfach nur darum, bestimmte Produkte gegen Provision zu vermitteln. Hat man gar kein Interesse daran, die Fallstricke und die Haken und die Grenzen der Anlagelösung zu besprechen.
Was soll ich den Bankberater denn dann fragen, wenn ich mich für sowas interessiere?
Also die Erwartungshaltung an den Bankberater würde ich gar nicht so hoch setzen. Wie gesagt, Verkaufsgespräch. Ich würde dann eher dazu raten, das Kleingedruckte mal sich durchzulesen, also den Verkaufsprospekt. Da steht dann die Anlagestrategie beschrieben und auch, wie die umgesetzt werden soll. Und dann kann man dort eben auch beispielsweise nachlesen, dass die Fondsgesellschaft trotz aller vollmundiger Werbeversprechen vielleicht dort auch sagt, es kann keine Garantie gegeben werden, dass die Anlageziele, Klammer auf, dazu zählt auch nachhaltige Wirkung, Klammer zu, eben wirklich eingehalten werden. Also man muss sich dann ein bisschen mit dem Prospekt beschäftigen und so eine Anlageentscheidung eben nicht vorschnell treffen.
Sie sind sehr skeptisch gegenüber grünen Geldanlagen. Sollte ich dann einfach auf die Rendite achten und ein bisschen spenden?
Naja, also das kann eine Empfehlung sein. Es kommt immer darauf an, was der Anleger, die Anlegerin tatsächlich möchte. Aber ja, also der Kapitalmarkt, über den Kapitalmarkt Einfluss zu nehmen auf die Realwirtschaft, da gibt es keine zuverlässige Evidenz dafür, dass das möglich ist. Ist ganz, ganz schwierig. Tatsächlich ist der Einfluss über die Politik natürlich sehr groß. Die Politik kann gestalten. Sie kann beispielsweise CO2-Preise teurer machen. Und dann wird sich praktisch der Kapitalmarkt, richtet sich dann nach der Politik, ändern sich die Rahmenbedingungen. Also wird praktisch die Energie, die Erzeugung erneuerbarer Energien rentabler, dann fließt da automatisch mehr Geld rein. Also Politik ist eine Stellgröße und eine andere Stellgröße ist natürlich auch über Engagement, über Spenden an NGOs, die dann entsprechend dafür einsetzen, dass die Politik vielleicht auch umweltfreundlicher wird zum Beispiel. Auch das ist eine Möglichkeit, ja.
Und die Angebote von ökologisch orientierten Banken, die ja mit einem höheren Anspruch auftreten, die sind Ihrer Ansicht nach auch nicht zuverlässig.
Ja, es gibt Angebote, die mit Impact Investment werben, wo es heißt, wir haben auch ein Wirkungsversprechen. Da haben wir schon Klagen geführt gegen Anbieter, haben das auch gewonnen, weil das natürlich eine ganz, ganz, also da legt sich der Anbieter sehr weit aus dem Fenster. Wenn es heißt, durch unsere Anlage wird so und so viel CO2 vermieden oder eingespart oder reduziert oder ähnliches, das muss der Anbieter dann tatsächlich auch nachweisen. Da sind wir gerade dabei, einige zu verklagen, abzumahnen, um da so ein bisschen die Grenzen auszutesten und neu festzusetzen, die dann gerichtlich auch festgelegt werden müssen. Was ist eigentlich erlaubt? Wie weit darf ein Anbieter in der Versprechung gehen? Und was muss er tatsächlich auch nachweisen?
Soweit Nils Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Das Gespräch über das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung der Banken haben wir heute Vormittag aufgezeichnet. Paris ist ein Hotspot in diesen Tagen und Wochen. Brütende Hitze, kein Regen und wenig Grün. Kein Wunder, in der Stadt selbst leben mehr als 2 Millionen Menschen, im Großraum Paris sogar mehr als 12 Millionen. Es ist damit die größte Metropolenregion der Europäischen Union und für die Metropolenregion besonders dicht besiedelt. Kühlung kommt von unten, ein unterirdisches Rohrsystem kühlt viele Gebäude mit Wasser aus der Seine. Die Stadt baut ihr Netz jetzt aus. In 20 Jahren soll es etwa doppelt so groß sein wie bisher. Wie das Ganze funktioniert und was genau geplant ist, berichtet Stefanie Markert.
Der Kanadaplatz am Seineufer, gleich hinter dem Pariser Grand Palais. Hier begrüßt Stéphane Thibault, der Produktionschef der Pariser Frische. Hier sind Sie oberhalb des Standorts Fraîcheur de Paris, Kanada. Es ist ein Zylinder mit 30 Meter Durchmesser, 30 Meter tief. Hier wird das Kühlsystem der Stadt Paris mit Wasser versorgt. Wir kühlen mit der Seine bis zu 6 Millionen Quadratmeter an der Oberfläche. Zu sehen ist erst einmal gar nichts, außer einer Art überdimensionalem Gullideckel. Der Eingang ist ziemlich sexy. Es ist eine herausfahrbare Wendeltreppe, über die wir in die Zentrale kommen. Auf Knopfdruck heben dünne Gitterstäbe den Deckel hoch. Es erscheint eine blaugrüne Wand mit der Aufschrift Kanada, Zentrale der Kälteproduktion. Wir stiefeln die Stufen hinunter, ziehen schwere Anti-Rutsch-Sandalen aus Gummi an und stülpen ein Haarnetz samt Basecap, gepolstert wie ein Fahrradhelm, über. Wir haben hier 4 Niveaus. Bei 0 sitzt der Standortchef, minus 1 ist die Seine, minus 2 stehen die Pumpen, minus 3 und 4 läuft die Kälteproduktion. Wir haben ein geschlossenes Rohrsystem von 89 Kilometern Länge, an das die Kunden angeschlossen sind. Die Kälte kommt unten in ihren Gebäuden an. Wir gehören zur Stadt Paris. Und die Kunden? Das sind der Louvre, Hotels, Kaufhäuser wie Galerie Lafayette, große Firmensitze, rund 800 Kunden. Das erscheint wenig, aber es gibt unser Netz ja erst 30 Jahre. Und sowas in einer Stadt wie Paris aufzubauen, ist wirklich komplex. Auch das Rathaus und das Umweltministerium bekommen die Frische geliefert. Und das Parlament mit seinen hitzigen Debatten. Für die Zukunft hat Thibault ein ehrgeiziges Ziel. Wir wollen auch alle Krankenhäuser, Pflegeheime und Kinderkrippen anschließen, die Zahl unserer Kunden verdreifachen. Bis 2042 soll sich die Gesamtlänge des Netzes mit 250 Kilometern fast verdreifachen. Wie aber funktioniert das Zauberwerk? Es geht hinab. Minus 24 Meter steht auf der blauen Tür und Production d'énergie. Stéphane Thibault erklärt verbraucherfreundlich. Sie haben doch sicher einen Kühlschrank bei sich. Wenn Sie hinten anfassen, ist er heiß. Das ist die Wärme, die aus seinem Inneren extrahiert worden ist. Das machen wir auf der Ebene der ganzen Stadt. Wir holen die Wärme bei den Kunden ab und evakuieren sie bei uns. Dicke Rohre winden sich wie Schlangen durch den Raum. Blau die Rohre mit Eiswasser. Es zirkuliert mit einer Temperatur von 2 bis 4 Grad und kommt im Schnitt mit 12 zurück. Im Winter hat die Seine eine Temperatur unter 5 Grad, kann also direkt zur Kühlung genutzt werden. Dann kann Thibauts Firma die eigenen Stromanlagen ausschalten. Und im Sommer? Die Seine ist gerade 25 Grad warm, also extrem warm. Damit bekommen wir unser Netz nur auf 1 Grad mehr, also auf 26 Grad gekühlt. Da müssen wir selbst Kühlenergie produzieren. Im Pumpenraum spürt man erstmals die Frische, die das Kühlsystem der Stadt bringt. Auch seine Umweltbilanz kann sich sehen lassen. Wir sind doppelt so effizient wie autonome Klimaanlagen, verbrauchen halb so viel Energie und 2 Drittel weniger Wasser als sie und stoßen halb so viel CO2 aus. Die spannendste Etage, 12 Meter unter dem Kanadaplatz, ist minus 1. Hier singt die Seine, Kühlexperte Thibault. Dieses Pfeifen, das ist das Wasser der Seine, das durch die Filter in die schwarzen Rohre hier fließt. In den Filtern fließt sie schneller und deshalb pfeift sie. Wir sagen, sie singt. Wir sind auf der Ebene des Flusses und Stéphane Thibault kurbelt ein Drehrad auf.
L'accès du site est protégé par une porte de sous-marin.
Der Eingang auf Seine-Höhe wird durch eine U-Boot-Tür gesichert. Hier haben meine Kollegen an die Wand gemalt, wie hoch die Sen 2016 und 18 stand. Aber hier ist alles so dicht, dass wir an unseren Anlagen keine Schäden hatten.
Sans avoir aucun dégât.
Wir treten ans Flussufer. Stéphane Thibault, der Produktionschef.
Je suis quand même assez fier.
Ich bin ziemlich stolz auf das, was wir machen. Das lässt mich zuversichtlich in die Zukunft schauen, auch was den Kampf gegen den Klimawandel anbetrifft.
Réchauffement climatique.
Wer die Mona Lisa vor dem Hitzschlag bewahrt, der darf sich schon mal auf die Schulter klopfen.
Die Seine als Klimaanlage für Paris, Stephanie Markert, berichtete darüber. Von allen Kontinenten ist Australien der trockenste. Waldbrände sind dort nichts Ungewöhnliches, doch die Klimaerwärmung sorgt jetzt dafür, dass sie immer häufiger auftreten und auch dafür, dass sie immer größere Ausmaße annehmen. Vor 2 Jahren war es besonders schlimm und das hat vielleicht dazu beigetragen, dass die Menschen in Australien die menschengemachte Erwärmung inzwischen ernster nehmen und sie haben sich vor wenigen Monaten auch eine Regierung gewählt, die das auch tut. Jennifer Johnston über die neue Ernsthaftigkeit Down Under.
5 Überschwemmungen in 5 Jahren. Jodie Sand reicht es. Sie steht im Erdgeschoss ihres Hauses in einem Vorort von Sydney und streckt den Arm über ihrem Kopf aus. So hoch stand das Wasser.
So I would have been under.
Als sie und ihr Partner das Haus vor 5 Jahren gekauft haben, wussten sie, dass es in einem Flutgebiet steht.
We were told that it was
Uns wurde gesagt, eine Überschwemmung passiere hier nur einmal alle 100 Jahre.
Probability of a flood.
Doch seitdem stand ihr Haus 5-mal unter Wasser. Australien war schon immer ein Land mit extremen Wetterereignissen. Aber diese treten inzwischen immer häufiger auf und sind noch verheerender. Der Sommer 2019 war der heißeste seit Aufzeichnung der australischen Wetterdaten. Die verheerenden Waldbrände im sogenannten Schwarzen Sommer haben eine Fläche fast so groß wie Griechenland vernichtet. Tausende Häuser zerstört, 34 Menschen starben und schätzungsweise 3 Milliarden Tiere wurden getötet oder vertrieben.
Parents and grandparents keep saying, well, we've seen it all before.
Eltern und Großeltern sagen gerne, das haben wir alles schon erlebt, sogar schlimmer. Aber das ist nicht wahr. Die Intensität der Wetterereignisse hat zugenommen,
sagt Klimaforscher Pep Kennedell. Er arbeitet für die staatliche Behörde CICERO, die unter anderem zum Klima forscht. Laut seiner Daten gäbe es inzwischen auch regelmäßig Waldbrände im Winter, einer Jahreszeit, in der es früher sehr selten brannte. Der Grund sei eindeutig die globale Erderwärmung. Aber er hat auch eine gute Nachricht. Wegen des vielen Regens hätten sich die Wälder nach den Buschbränden 2019-20 überraschend schnell erholt.
We have measured in many parts of the burn area.
Wir haben in vielen Teilen des Brandgebietes gemessen, dass ein Großteil der Vegetation fast vollständig wieder da war. In weniger als 2 Jahren. Das ist sehr bemerkenswert. Aber der Wald ist natürlich nicht mehr derselbe wie vor dem Feuer. Die ganze Struktur hat sich verändert. Die Tierwelt hat sich verändert.
Und die werde sich so schnell nicht erholen. Damals liefen Koalas mit verbrannten Pfoten über den verkohlten Waldboden. Doro Barbeck von der Naturschutzorganisation Bob Brown.
Wenn wir jetzt an diese Feuer von 2019, 2020 denken, da haben wir 1/3 der Koalas verloren.
Im Februar dieses Jahres wurde der Koala als bedroht eingestuft. Immer mehr Australiern wird bewusst, wie der Klimawandel ihr Leben beeinträchtigt. Bei den letzten Wahlen konnten die Grünen daher stark dazugewinnen. Die neue Regierung steht unter Druck, sich strengere Ziele zu setzen als ihre Vorgänger, die den Klimawandel noch heruntergespielt hatten. Ein neues Gesetz sieht vor, dass Australien seine Emissionen bis 2030 um 43% reduziert. In Fernsehspots wirbt die Regierung, dass jeder Australier etwas fürs Klima tun könne.
Our country needs healing. We can turn things around by working together and learning from each other.
Der Klimawandel. Auch Jodie Sand und ihr Mann nehmen ihn inzwischen ernst, sehen ihn als Grund für die heftigen Brände und Überschwemmungen der letzten Jahre. Nach der letzten Flut haben sie Fliesen verlegt statt Holzdielen, um vorbereitet zu sein. Großrenovieren lohne sich gerade nicht, sagen sie. Für dieses Jahr ist noch eine weitere Überschwemmung angekündigt.
Australien 2 Jahre nach den großen Bränden, das war ein Beitrag von Jennifer Johnston. Die Sommerhitze in Mitteleuropa sorgt für niedrige Wasserstände, warmes Wasser und in der Folge für schwierige Lebensbedingungen für viele Fischarten. In der polnischen Oder allerdings haben Anglerinnen und Angler jetzt ein Fischsterben bemerkt, das nicht nur mit Wetter oder Klima zu erklären ist. Jan Kummer zu Ursachen und Ausmaßen.
An der Mittleren Oder in Polen spielt sich aktuell eine Umwelttragödie ab. Ende Juli berichteten erste Angler gegenüber polnischen Medien von mehreren toten Fischen, die sie am Flussufer gefunden hatten. Mittlerweile ist von mehr als 3 Tonnen toter Fische die Rede, die aus der Oder in der Wojewodschaft Niederschlesien, aber auch in der im Norden angrenzenden Wojewodschaft Lebus gemeldet wurden. Die Ursache für das Fischsterben ist noch unklar. Wasserproben ergaben eine untypisch hohe Sauerstoffkonzentration für den Sommer. Das könnte ein Zeichen für das Einleiten giftiger Substanzen in die Oder sein, teilte das zuständige Gewässeramt mit. So sei an 2 Stellen das Benzol-Mesithylen gefunden worden. Weitere Proben würden derzeit ausgewertet, so die Behörde. Inzwischen ermittelt auch die Staatsanwaltschaft Breslau wegen eines möglichen Umweltdelikts. Bürgermeister von Ortschaften entlang der Oder fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Er habe keine offizielle Mitteilung über eine Verunreinigung des Flusses erhalten, schreibt Marek Cebula, der Bürgermeister von Krosno-Odrzańskie, auf der Internetseite der Stadt. Zugleich rief er die Einwohner auf, das Oderufer und den Kontakt mit dem Wasser zu meiden, bis die Ursache des Fischsterbens geklärt sei.
Aus Warschau war das Jan Kummer. Und auch die deutsche Seite, das Landeskriminalamt in Brandenburg, ermittelt zum Fischsterben in der Oder. Es sei eine Wasserprobe entnommen worden, die das Landeskriminalamt auswerte, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums in Potsdam. Wann ein Ergebnis vorliege, sei aber unklar. Das Landesamt für Umwelt berichtete, es seien Proben aus der automatischen Messstation in Frankfurt-Oder zur Analyse an das Landeslabor Berlin-Brandenburg gebracht worden. Die Einrichtung sei auch über die Dringlichkeit der Auswertung informiert. Angesichts des Fundes vieler toter Fische in der Oder warnen auch die Stadt Frankfurt-Oder und mehrere Landkreise die Bevölkerung vor Kontakt mit dem Wasser. Der Fluss führt derzeit wie so viele andere auch Niedrigwasser.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wir Menschen mögen Süßes. Gerade bei Hitze freut man sich auf eine Limonade, auf ein Eis oder Ähnliches. Aber für die Gesundheit ist zumindest zu viel nicht gut und wir essen viel zu viel Zucker. Er versteckt sich unter verschiedenen Bezeichnungen in vielen Lebensmitteln, in denen man überhaupt keinen Zucker vermutet. Welcher Zucker tut gut und welcher nicht? Der Verbrauchertipp von Iris Milde.
Der Zucker ist ein Energielieferant und besonders unser Gehirn braucht die Glucose, weil es nur daraus Energie ziehen kann.
Sagt Katja Plachter, Ernährungsberaterin in Dresden.
Zucker wird gespeichert zusätzlich im Muskel und in der Leber, sodass wenn wir mal 4-5 Stunden nichts essen, was der Idealfall sein sollte, bezieht der Körper dann die Energie, die ihm fehlt, aus den Reserven.
Zucker ist für den Körper also lebenswichtig. Einfachzucker wie Fructose und Glucose, auch als Traubenzucker bekannt, findet man vornehmlich in Obst und Gemüse. Mehrfachzucker dagegen in Vollkornprodukten wie Brot, Nudeln, Kartoffeln, Reis. Diese langkettigen Kohlenhydrate sollten die Basis unserer Ernährung sein, so Katja Plachter.
Weil die auch uns länger satt halten, den Blutzucker langsamer ansteigen lassen und damit Diabetes, Übergewicht vorbeugen.
Zucker, die im natürlichen Verbund vorkommen, also etwa in frischem Obst oder Gemüse, sind grundsätzlich zu begrüßen, weil dem Körper auf diesem Wege auch wichtige Vitamine und Ballaststoffe zugeführt werden.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt ja 2 Portionen Obst am Tag und mindestens 3 Portionen Gemüse. Also da merkt man auch schon die Gewichtung, dass eben Gemüse weniger Kalorien hat, weil es auch einen geringeren Zuckergehalt hat. 2 Portionen Obst, das sind im Schnitt so 200, 250 Gramm. Viel mehr kommt da gar nicht zusammen.
Meiden sollte man isolierten Zucker, sogenannten Industriezucker, der nicht im natürlichen Verbund vorkommt, sondern Lebensmitteln extra zugesetzt wird. Der versteckt sich nicht nur in Süßigkeiten und süßen Produkten, sondern wird auch Fertiggerichten, Brot oder Wurst beigemischt. Das führt dazu, dass viele Menschen die empfohlene Höchstmenge an isoliertem Zucker von 50 Gramm pro Tag weit überschreiten. Dabei kann man Zucker im Alltag bereits mit einfachen Mitteln reduzieren.
Naturjoghurt kaufen und sich selber das Obst dazu fügen. Bei Kindern eignet sich zum Beispiel das Müsli oder die Cornflakes mit zuckerfreien Sachen zu kombinieren. Also dem Müsli einfach nochmal eine Packung Haferflocken zufügen, den Cornflakes einfach noch ein paar ungesüßte Cornflakes zufügen. Schon reduziere ich den Industriezucker oder dem Fruchtjoghurt nochmal zur Hälfte Naturjoghurt unterrühren.
Generell gilt: Frisch zubereitete Mahlzeiten mit viel Gemüse und Vollkornprodukten sind am gesündesten. Und eine zuckerarme Kost mache sich auch bald bemerkbar, argumentiert die Ernährungstherapeutin.
In meiner Beratungspraxis sehe ich halt häufig, wenn die Ernährung wieder umgestellt wird auf viel Frischkost, viel Selbstgemachtes, wenig Industriezucker, dann hat das schon einen Einfluss auf Wohlbefinden, dass dann weniger Luft im Bauch entsteht, weniger Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfälle oder auch für die Jugendlichen, was die Pickelentwicklung betrifft, Akne, dass dann auch das Hautbild besser wird.
Doch wer kennt ihn nicht, den Heißhunger auf Süßes. Prinzipiell sei einmal Naschen am Tag völlig in Ordnung, dann aber bewusst und in Maßen. Nur abends sollte man dem Appetit auf Süßes lieber nicht nachgeben.
Wenn man noch sehr fettreich gegessen hat, dann wird die Energie von dem Fett in die Depots gesteckt. Der Körper kann sich die Nacht gut vom Zucker ernähren und dann nimmt man sozusagen über Nacht auch ein Kilo zu.
Mit dem Verbrauchertipp von Iris Milde geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich folgen hier die ausführlichen Meldungen unserer Nachrichtenredaktion und anschließend die Informationen am Mittag mit Theo Gers am Mikrofon. Und da geht es unter anderem um den ersten Auftritt von Bundeskanzler Olaf Scholz vor der Bundespressekonferenz nach der Sommerpause.